Treveris ex urbe. Universitätsgeschichten. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, der sich der Trierer Universitätsgeschichte widmet. Aus der Stadt Trier heraus, so steht es auf dem alten Universitätssiegel, und das wollen wir für diesen Podcast beherzigen. Wir sind ja, wie Daniel Kehlmann so schön geschrieben hat, immer in Geschichten. Geschichten über die Universität im Allgemeinen und im Besonderen über die der Universität Trier zu erzählen, geschieht hier nicht in chronologischer Absicht. Es soll um Fakten und Abläufe, um Personen und ihre Ideen, um Wissen und Macht, um die Beharrungskräfte und um den Wandel in einer Institution gehen. Die Universitätsgeschichte ist bewegend und die Trierer Universitätsgeschichte auch. Wer an Universitätsgründungen denkt, der denkt sofort an Bologna und das Jahr 1088 oder Paris Mitte des 12. Jahrhunderts. Diese Gründungen, die Rainer Müller in seiner Geschichte der Universität auch als Ur-Universitäten bezeichnet, entstanden aus einer bereits lang geübten Praxis in Gelehrtenkreisen, sodass man für diesen Typus auch von einer Universität kraft Gewohnheitsrecht gesprochen hat. Schnell hat man die Bedeutung dieser Gewohnheit erkannt und die Vermittlung von Wissen an die Vergabe eines Privilegs gebunden. So entstand neben der Universität kraft Gewohnheitsrecht die Universität mit Gründungsprivileg. Bis in die frühe Neuzeit hat sich diese Praxis gehalten, wobei sich die kirchliche und die weltliche Macht, also Papst und Kaiser, einen Wettbewerb lieferten, der in der Summe allerdings zugunsten des Papstes ausgegangen sein dürfte. Das gilt jedenfalls für das späte Mittelalter. Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation machte Prag im Jahr 1348 den Anfang. Trier war Teil einer zweiten Gründungswelle und kann, je nach Zählweise, als 13. oder 14. Universitätsgründung im Deutschen Reich bezeichnet werden. Zu dieser zweiten Gründungswelle zählt man auch Greifswald im Jahr 1456, Freiburg ebenfalls 1456, gefolgt von Basel im Jahr 1460 und Ingolstadt 1472. Neben Trier im Jahr 1473 folgen dann Mainz und Tübingen 1477, 1502 dann Wittenberg und 1506 Frankfurt an der Oder. Im Jahr 2023 feiert die Universität Trier das 550-jährige Gründungsjubiläum. Wohlwissend, dass es eine 172 Jahre währende Unterbrechung gegeben hat, nämlich von 1798 bis 1970. Davon wird noch zu sprechen sein. Dennoch gab es auch während dieser durch äußere Einflüsse verursachten Schließung der Universität immer wieder Bestrebungen, den Universitätsgedanken in der Moselregion fortbestehen zu lassen. Es geht also um einen langen Zeitraum, und da lassen sich ohne Zweifel viele Geschichten erzählen. Historisches wird selbstverständlich zu Wort kommen, und Expertinnen und Experten werde ich zu Rate ziehen. Meist wird es gleichwohl ein Monolog sein, aber auch mal ein Dialog, mal ein Frage- und Antwortwechsel. Auch Besonderheiten, amüsante Begebenheiten oder Kuriositäten sollen nicht fehlen. Zweimal pro Monat werde ich fortan darüber berichten. Nun, wer sich in solch großen historischen Dimensionen bewegt, 550 Jahre und mehr, sollte immer berücksichtigen, dass wir mit der Zeitdimension häufig fahrlässig umgehen. Es sollen hier also keine abstrakten historischen Bezüge dominant werden. Aber wer beispielsweise für das Ende des 18. Jahrhunderts von einer scholastischen Erstarrung des Universitätsbetriebs spricht, der muss doch auch erklären, welche Ursprünge dieser vielleicht dann übertriebenen Traditionsverbundenheit zugrunde lagen. Denn mit Scholastik ist ja zunächst einmal eine bestimmte Denkweise und Beweisführung gemeint, die sich auf der Basis der damals anerkannten Methoden und Werke entwickelt hat. Und jede Erstarrung muss ja irgendwann in der Vergangenheit auch einmal eine Neugestaltung des Lehrkanons durch die eben genannte Scholastik vorausgegangen sein. Jeder, so könnte man sagen, neuen Wissenschaftlichkeit geht im Grunde genommen eine frühere neue Wissenschaftlichkeit voraus. Wer also für das 12. Jahrhundert von Scholastik spricht, beschreibt damit einen lange währenden Prozess der Systematisierung des Wissens. Mit dieser Systembildung geht unweigerlich eine Auseinandersetzung über die Frage des relevanten Wissenskanons einher. Wenn das Wachstum der Erkenntnis kontrolliert erfolgen soll, muss die Wissenschaft ihre Komplexität ordnen können und über anerkannte Reputationspfade Integration gewährleisten. Der mittelalterliche Lehrkanon musste in diesem Zusammenhang beispielsweise auch das Verhältnis von aufkommenden Universitäten und existierenden Klosterschulen klären. Das erklärt beispielsweise, dass es neben den beschriebenen Gründungswellen von Universitäten in Europa und im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation auch eine Vielzahl von Kollegbildungen gegeben hat, die für sich Eigenständigkeit und zuweilen auch ein Bildungsmonopol beanspruchten. Auch das zeigt sich beispielsweise in Trier. Im Lehrkanon spiegelte sich nun einmal auch die Bedeutung der Kirche als geistlich-geistige Universalität. Der Begriff der rechten Lehre vermittelt also nicht nur, dass es hier um kirchlich autorisiertes Wissen gegangen ist, sondern auch ein Streit über Wege der Erkenntnis stattfand. Dieser Streit entbrannte sich insbesondere an der Lehre des antiken Philosophen Aristoteles, was sich wiederum besonders gut an der Frühgeschichte der Pariser Universität zeigen ließe. Lehre an einer mittelalterlichen Universität bedeutete aber zunächst Lectio, also das Vorlesen, ebenso das Diktat, schließlich die Disputatio, also das Einüben in Logik und Rhetorik. Diese Übung hält sich bis heute weltweit in Promotionsordnungen unzähliger Fakultäten und Fachbereiche. In dieser Phase des geistigen Umbruchs entstehen dann auch neue Fächer, die als Septem Artes Liberales bekannt wurden. Deshalb auch der Begriff Artistenfakultät, die Vorstufe der späteren philosophischen Fakultät. Diese Kerndisziplinen eines Grundstudiums, Arithmetik, Rhetorik und so weiter, werden in einer der nächsten Folgen noch genauer erläutert. Jedenfalls ahnt man schon, dass die Idee der Universität auf vielen Wurzeln und Vorbildern beruht. Gerungen wurde um den zu vermittelnden Wissenskanon, um die Aufgabe und Stellung der Leitung und der Fakultäten, um den Zugang zum Lehrkörper und zum Studium, um die Finanzierung, um die Bedeutung von Lehre und Forschung. Man strebte also nach einer eigenen geistigen Republik, die weitgehend der Kontrolle von außen entzogen sein sollte. Auch das eine Konfliktlinie, die sich bis in die Gegenwart verfolgen lässt. In einem frühen Lexikon des 18. Jahrhunderts wird dieser besondere Status der Universität wie folgt beschrieben. Denn eine Universität bedeutet eigentlich ein Kollegium oder Korpus von Lehrenden und Lernenden, welche gleichsam eine eigene Republik unter sich machen, ihre eigene Jurisdiktion und Gesetze haben, von niemand als der höchsten Landesobrigkeit dependieren. Ein typischer Begriff der damaligen Zeit, der ein mehr oder weniger starkes Abhängigkeitsverhältnis beschreiben sollte. Und die Jurisdiktion, auch dieses Phänomen, lässt sich in Trier hervorragend beobachten und beschreiben. Dabei kannte die Universität als solches zunächst noch gar nicht die Idee eines festen Ortes, an dem man ständig zusammenkommt. Mobilität gehörte nicht nur zu dem Status der Gelehrten und Scholaren, es bestimmte auch den Alltag, an dem sich die Universität befand. Das kann wiederum für Trier sehr gut belegt werden. Denn das vergleichsweise kleine Gebäude in der Dietrichstraße 13 im Zentrum der alten Stadt Triers hatte neben dem Arbeitszimmer des Rektors nur wenige Räume, die von den Fakultäten genutzt werden konnten. Also wich man auch von Beginn an auf andere Räumlichkeiten aus. Wie aber kam es eigentlich, dass Trier auf der Landkarte der Universitäten erschien und Trier darüber hinaus eine weitere Besonderheit aufwies, nämlich sowohl eine landesherrliche, also kurfürstliche in diesem Fall, als auch städtische Gründung gewesen zu sein? Die Antwort auf diese Fragen erfolgt in meinem nächsten Podcast Ende Oktober. Für heute danke ich Ihnen fürs Zuhören.